Vis-à-vis.
Natalia Jefimkina, ich freue mich, dass wir miteinander reden können über eine Arbeit, die leider getrieben ist von dem Krieg gegen die Ukraine. Man kann nicht einfach nur sagen in der Ukraine, sondern gegen die Ukraine, also die russische Aggression. Und Ihre Arbeit ist in den letzten Wochen gewesen, Menschen zum Sprechen zu bringen darüber. War das eigentlich schwierig, Menschen zu finden, die sagen, das passiert mir und so empfinde ich das?
Ich glaube, das ist nicht schwierig. Ich bin ja Filmemacherin, aber es war trotzdem dann plötzlich viel wichtiger, mit den Menschen zu reden, als jetzt an Filmen zu arbeiten, mit Menschen vor Ort zu reden, weil ich das Gefühl hatte, sie haben sehr viel zu sagen und sie wissen die Lage viel besser einzuschätzen als wir hier und als Journalisten oder Filmemacher. Und deswegen habe ich angefangen, mit den Menschen zu reden vor Ort. Und dann habe ich verstanden, dass es natürlich schön wäre, ihre Stimme auch hörbar zu machen, nicht nur für mich. Weil es mich sehr berührt hat. Es war sehr berührend zu wissen, dass es halt eben nicht mehr um Belanglosigkeiten geht, sondern es geht eigentlich um Leben und Tod. Und es war nicht schwierig, Menschen zu finden, weil eigentlich ist der Mensch in so einer Ausnahmesituation ganz froh, dass jemand ihm zuhören kann und auch eine Weile nichts sagt, sondern einfach zuhört. Und das habe ich gemacht.
Wie haben Sie es gemacht?
Ich habe Freunde, Verwandte, aber auch Leute, die ich nicht kannte, angerufen und gesagt, dass ich gerne hören würde, wie es denen geht, was sie machen, was seit dem Krieg passiert ist, ob sie schwierige Momente erlebt haben. Und dann haben Menschen erzählt und da habe ich manchmal gar nichts gesagt.
Jeder Journalist checkt immer, wo der Mensch eigentlich ist, wo er herkommt. Wie haben Sie denn das eigentlich verifiziert von Ihrer Seite?
Also ich habe zum Teil tatsächlich bekannte Menschen angerufen. Ich habe fürs Auswärtige Amt gearbeitet seit 2009. Das heißt, ich habe Staatsgäste aus der Ukraine betreut, sehr viele verschiedene. Das heißt, ich habe mit dem Kulturministerium zu tun gehabt, mit den Künstlern, mit den Filmschaffenden, mit den Journalisten, mit Jugendgruppen, also mit sehr unterschiedlichen Menschen. Und dann habe ich die Menschen, um die ich mir auch Sorgen gemacht habe, angerufen und gefragt, könnt ihr reden? Geht das jetzt? Manchmal hat der Mensch zu mir gesagt, nein, es geht nicht, weil wir haben gerade Sperrstunde und man kann uns orten mit dem Handy. Oder ich kann nicht. Jetzt muss ich irgendwie einen Körper bergen. Das war Alexei aus Slawiansk. Der ist in einer Freiwilligenorganisation und ich wusste, dass er seit 2016 in der Gegend in dieser Freiwilligenorganisation ist. Und jetzt habe ich ihn angerufen und gesagt, Alexei, was machst du jetzt? Und er hat gesagt, ich mache das Gleiche wie 2016. Ich berge die Menschen. Jetzt hat er zum Beispiel diese furchtbare Geschichte, wo diese Familie erschossen wurde. Die Körper hat er jetzt nach Slawiansk gebracht, damit die Verwandten sie beerdigen können. Und das sind halt so Geschichten, da fragt man sich, warum macht man noch was anderes, als diesen Leuten zuzuhören? Weil diese Leute haben ja wirklich was zu sagen. Also die erleben das ja unmittelbar.
Oft haben die nicht die Möglichkeit, haben Sie gerade gesagt, weil kein Strom da ist oder weil der Akku leer ist. Wie machen die das dann vor Ort?
Also vor allem schwierig war es in Mariupol, deswegen habe ich mit jemand aus Mariupol nur gesprochen, als er raus war. Er war gerade ein paar Tage raus und dann habe ich ihn angerufen. Das ist ein bekannter Kulturschaffender und den kannte ich über Umwege auch. Und mit dem habe ich dann gesprochen, als er sein Handy laden konnte. Also es ist tatsächlich so, dass überall Netz ist. Ukraine ist das digitalste Land Europas. Das heißt, es ist wirklich sehr gut vernetzt. Alle Dokumente sind digital zugänglich, alle Lehrpläne. Meine Cousine, die jetzt angekommen ist in Berlin, unterrichtet nur über diese Lehrpläne, die alle online sind. Und deswegen, Elon Musk hat ja auch ermöglicht, dass Ukraine jetzt Internet überall hat, also Internetzugang ohne die Fernsehtürme, die ja schon zerbombt wurden.
Mit seinem Satellitensystem?
Genau. Und deshalb ist die Verbindung gut, es sei denn, es ist Mariupol. Teilweise war die Verbindung auch in Kiew schlecht, hatte ich auch schon mal. Da muss ich nochmal anrufen. Da muss ich nochmal fragen, geht es jetzt, sollen wir ein andermal telefonieren? Und das sind schon lange, also ich schneide sie ein bisschen auf 3 Minuten, weil es halt natürlich nicht so lange geht, aber an sich rede ich mit den Leuten manchmal eine halbe Stunde, weil es auch so lange braucht. Also du kannst einfach nicht irgendwie mittendrin sagen, ja und jetzt ist meine Zeit und du hörst zu und der Mensch erzählt. Und deine einzige Aufgabe ist, mitfühlend zu sein und das ist aber nicht wirklich schwer, weil das so einen berührt.
Mhm. Wenn das alle hören können oder mitbekommen können, dann ja sicher auch die russische Seite, der russische Militärgeheimdienst. Gibt es da nicht die Furcht, dass der diese Informationen mal negativ verwerten wird?
Also es ist ein sehr furchtloses Land. Ukraine ist seit so langer Zeit unfrei, die Presse ist so lange frei, die Meinungsfreiheit, die Zivilgesellschaft ist so weit fortgeschritten, dass es eben diese Angst vor dem eigenen Wort und seine Position zu beziehen gar nicht mehr gibt. Und es ist so, dass ich die Leute frage, ob sie mir den Namen sagen wollen. Und es gab bisher keinen Menschen, der seinen vollen Namen nicht gesagt hat. Die haben alle ihren vollen Namen gesagt und sie reden auch ganz, ganz offen und frei, und weil sie wissen, was sie verteidigen. Sie verteidigen ihre Freiheit, sie verteidigen ihr Zuhause, sie verteidigen ihr Land. Und das ist, also da brauchen sie sich auch eben nicht zu schämen für oder das zu verstecken. Und diese Aufrichtigkeit, die ist so liebenswürdig auch für mich oder für uns, die ihnen zuhören, weil das einfach eine ganz menschliches Wesen beschreibt oder eine Menschlichkeit, die sie an den Tag legen, wie Nina. Nina ist Freiwillige und sie hat ihre Kinder evakuiert und ist aber zurückgegangen, weil sie weiß, dass sie gebraucht wird, und sie ist nach Kiew zurück. Genauso wie Alexei, der ist in Slawiansk geblieben und unter diesem Bombenhagel versucht er, diese toten Soldaten zu bergen, weil er sagt, welcher Soldat will nicht geholt werden? Sie wollen ja alle wissen, dass man sie am Ende beerdigt, dass die Mütter sie nochmal sehen. Und das ist einfach so würdevoll auch und so unglaublich auf das Menschlichste reduziert, auf diese Hilfe zu leisten, da zu sein, sein Leben dafür opfern zu.
Da hört man in den Stimmen diese ganzen Emotionen, ohne dass sie immer ausgesprochen werden. Also man hört die Traurigkeit, man hört den Schrecken, der im Moment durch den Krieg gebracht wird. Man hört den Mut dieser Menschen, die Entschlossenheit. Und nie habe ich gehört bisher in den Stimmen Verzweiflung. Ich kann nicht mehr, uns bleibt nichts mehr. Wo kommt das her, diese Entschlossenheit, diese Klarheit?
Ich glaube, das ist diese Klarheit, für das Richtige einzustehen. Diese Freiheit oder das, was einem wichtig ist, die eigenen Werte zu schützen, die Werte der eigenen Gesellschaft, die eigenen Menschenrechte, die Freiheit, dass man nicht unter einem diktatorischen Regime leben möchte. Und es ist so offensichtlich für die Menschen, dass wenn sie das aufgeben, gehen sie unter. Und deswegen sind sie bereit, eben mutig zu sein. Das ist eine Extremsituation, wo das Äußerste gefordert wird.
Sie trotzen sozusagen, nach dem, was Sie sagen, Natalia Jefimkina, der Diktatur, aber Sie stehen Russen gegenüber. Also ist das so eine Feindschaft auch diesem Volk inzwischen gegenüber, oder gibt es die schon länger?
Ich glaube, es ist keine Feindschaft dem Volk gegenüber, weil irgendwie ein Drittel der Ukrainer Verwandte in Russland hat. Deswegen gibt es diese Feindschaft zwischen den Russen und Ukrainern an sich gar nicht. Wir haben ja alle zusammen in einem großen Sowjetunion gelebt. Aber es gibt natürlich die Wertefrage. Und es gibt die Werte, dass Ukraine nicht mehr in einem Land, autokratischen Land unter Putin leben möchte. Das möchte kein Ukrainer. Und sie kennen den Krieg von 2014, sie kennen den Krieg aus 2016. Sie wissen, wie das in Donetsk war, wie das in Lugansk war. Das möchte keiner. Und jetzt natürlich mit dieser Bombardierung und mit diesem wahllosen Bombardierung ist natürlich der Schrecken groß. Der Schrecken ist groß, aber die Mut ist noch größer. Der Mut.
Natalia, Sie kennen ja nun beide Seiten. Sie sind geboren in Kiew, haben Ihre ersten Jahre dort verbracht, sind dann mit Ihren Eltern ins ferne Sibirien an dem Baikalsee, bevor Sie eben dann in den Westen gegangen sind. Wie erklärt sich denn, dass das auf russischer Seite das scheinbar, ich bin vorsichtig, akzeptiert wird?
Es gibt in Russland schon lange nicht so viel Freiheit und jetzt gar keine. Und damit hängt halt auch das Meinungsbild der Russen zusammen. Also die haben auch Angst. Also meine Freunde organisieren auch keine oppositionelle Partei, weil dann landest du für 15 Jahre im Gefängnis. Du wirst apolitisch, du ziehst dich zurück. Deswegen habe ich einen Film gemacht darüber. Man zieht sich in die Garage zurück und versucht sein kleines Glück außerhalb der Realität, zur offiziellen Realität zu erleben. Das sind ja schon Jahrzehnte unter Putin. Man hat sich zurückgezogen, man ist apolitisch geworden, man möchte nichts mehr mit der wahren. Also ein Freund hat zu mir gesagt, verstehst du, wir ziehen uns in die Garage zurück, weil wenn wir auf die große Bühne gehen, dann werden wir amoralisch. Da muss man amoralischer Mensch werden. In der Garage bist du nur für dich und du kannst dein eigener Herr sein und auch menschlich bleiben. Und also ich glaube, der Wechsel des Regimes würde natürlich, oder die Öffnung des Landes für Opposition, für Gewaltenteilung, für freie Presse, würde das Land innerhalb von weniger Zeit ändern. Das ist klar. So, aber unter Putin wird das nicht passieren.
Kommen wir zurück zu den Menschen, denen unsere Sympathie gehört, indem wir sie hören, die Stimmen aus der Ukraine. Ich muss eine hoffentlich nicht zu traurige Frage stellen, aber sind die alle noch da, diese Menschen? Wie geht es denen denn heute?
Also von Svet, der Vater ist immer noch nicht aufgefunden. Da sind ganz viele Menschen jetzt in Cherson verschwunden. Svet sagt, jemand hat eine Information ihm überbracht, dass er noch am Leben ist, aber niemand weiß wo. Alexei hat gerade diese Familie nach Hause gebracht, also eine Mutter, ein dreijähriges Kind und der Vater, die erschossen wurden aus ihrem Auto, diese CDF-Nachricht. Und also sie sind da, aber es ist tatsächlich so, dass ich mein Handy morgens aufmache und gucke, ob die online waren, weil man weiß es nicht. Die werden permanent gebombt. Und deswegen dürfen wir auch nicht unsere Hilfe und auch unsere Unterstützung weniger werden lassen. Die Menschen brauchen Hilfe. Die kämpfen alleine. Es ist in Ordnung, aber wir brauchen eure Hilfe.
Danke für Ihre Arbeit, Natalia Jefimkina.
Gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.